Jetzt haben meine Kollegen so viele Therapien und so viel Ahnung von ihren Krankheiten und es ist so toll und meine Krankheit ist genauso alt und wir wissen überhaupt nichts drüber. Und das ist echt gemein und es ist auch nur der letzte Vortrag von heute. Häufig ist es schon, wenn man sich's vergleicht mit der, das ist die Inzidenz, nicht die Prävalenz, das heißt, wie viele neue Fälle gibt's und die Polymyalgie rheumatik ist eine kürzere Krankheit, ist okay. Aber wir haben 20 bis 40 neue Rheumapatienten in Deutschland, in Österreich pro Jahr. Und bei der Polymyalgie rheumatica schaut es zum Teil viel höher aus. Es ist ein Nord-Süd-Gefälle, Minnesota 64 bis runter zur Türkei, 3 Fälle pro 100.000 Patienten. Ich weiß jetzt nicht, wer in Geografie besonders gut ist. Wir haben ein Nord-Süd-Gefälle, das ist klar. Minnesota, wo die Mayo-Klinik ist, deswegen haben die so super Daten von einem ganzen Landstrich, den sie dort überwachen, liegt auf der Höhe von Italien. Das heißt, die sollten viel niedrigere Werte haben. Es scheint nicht an der UV-Strahlung oder sonst irgendwas zu liegen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die genetischen Einwanderer nach Minnesota oder die Einwanderer, die hingekommen sind, die Prädisposition mitgebracht haben. Die Häufigkeit ist auch zunehmend, auch aus der Mayo-Klinik. Zwischen 1970 und 1999 waren es 58 pro 100.000, jetzt sind es 64. Es nimmt langsam zu, man weiß nicht warum. Das weibliche Geschlecht ist bevorzugt mit 2/3 bis 3/4, man weiß nicht warum. Es ist eine Erkrankung des alten Menschen, sie fängt bei 50 allerfrühestens an, darunter gibt es die Krankheit so gut wie nicht. Und steigt bis zum 80. Lebensjahr an, um dann wieder ein bisschen abzufallen. Ich habe gesagt, das ist häufig. Die schwarze Linie, oben Frauen, unten Männer, die schwarze Linie zeigt uns alle entzündlichen Erkrankungen, die wir haben. Ich muss das hier verwenden. Die rote Linie sind die Rheumapatientinnen oben. Die machen übers Leben gesehen schon sehr viel, einiges mehr aus. Aber die Cyane, diese blaue Linie da, das sind die PMR-Patienten. Und wenn ich jetzt eine neue Patientin habe, die Schmerzen hat und Rheuma des alten Menschen und PMR schaut sehr ähnlich aus, dann ist es eher die PMR und nicht das Rheuma. Jetzt bei der Vorbereitung habe ich in PubMed einfach mal eingegeben. Ich habe gesucht nach Pathophysiologie von Polymyalgia rheumatica und Rheumatoide Arthritis. Dass die untere Kurve dort ist nicht irgendwie nachgezeichnet, diese X-Achse, sondern es gibt nichts. Es sind 4, 5 Artikel pro Jahr. Das Gleiche gilt für die Diagnosestellung und das Gleiche gilt für die Therapie der Polymyalgie rheumatica. Es gibt nichts dazu, es interessiert keinen. Und mein Chef hat fast alle diese Therapiestudien, glaube ich, erwähnt für die Rheumatoide Arthritis und dementsprechend gibt es auch für die Rheumatoide Arthritis momentan 19 zugelassene Therapien und unzählig in der Pipeline. Für die Polymyalgia rheumatica gibt es 3 zugelassene Therapien und das schon mit Bauchweh. Warum ist das so? Warum interessiert das keinen? Das ist eine wirklich häufige Krankheit. Es ist eine ziemlich große Last für den, der es hat. Die Menschen sind mit einem Schlag uralt geworden. Innerhalb von Tagen werden die krank und sie haben jahrelang damit zu kämpfen, vielleicht weil es die Leute nicht umbringt, das kann ich nicht behaupten für meine Krankheit, die sterben nicht früher. Wir haben eine Therapie, die funktioniert so gut wie immer, wenn die Diagnose stimmt und wir haben einen sehr schmeichelhaften Therapieeffekt. 2, 3 Tage Cortison und die Patienten möchten nicht nur entlassen werden, sie möchten auch in unsere Ordi kommen, sie lieben uns. Es ist wirklich toll, die Therapie der Polymyalgie rheumatica funktioniert und vielleicht vergessen wir es dann, weil sie dann doch nicht in die Ordi kommen und dann kriegen sie Cortison weiter. Vielleicht auch, weil wir es sowieso als temporäre Erkrankung wahrnehmen. Es geht ja vorbei, es ist keine lebenslängliche Erkrankung. Und vielleicht, und das ist gemein, vielleicht ist es auch einfach, dass diese Menschen so alt sind, so polymorbid sind, dass wir uns nicht trauen, ihnen noch irgendwas anderes zu geben. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Es gibt ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen. Das sind genetische Faktoren, das Geschlecht, HLA2 spielt eine Rolle. Vielleicht Infektionen, das sind die Daten relativ inkonklusiv für Parvovirus und Chlamydien. Es muss was mit der Alterung des Immunsystems zu tun haben. Die Seneszenz die Leute sammeln vielleicht ihre Zytokine, die oxidativen Endprodukte werden mehr. Und wahrscheinlich kommt es im Alter auch zu einer Störung der endokrinen Achsen. Warum das dann zu einer Ansammlung von dendritischen Zellen in der Gefäßwand führt und ob das eine Vaskulitis ist, so wie manche behaupten, aber andere nicht, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, wenn diese dendritischen Zellen aktiviert werden, dann ist eine Riesenzellarteritis draus geworden. Aber warum das bei manchen passiert und bei anderen nicht, das wissen wir auch nicht. So. Wie finden wir diese Patienten? Das sind plötzlich krank werdende Menschen, innerhalb von Tagen, die typischerweise alt sind, die immer alt sind, die öfters Frauen als Männer sind und die klagen über typisch bilaterale Schmerzen des Schultergürtels. Das sind fast alle. Es kann auch in den Nacken hineingehen und des Hüftbereichs beidseits auch. Was man vielleicht nicht so im Fokus hat, sind diese Handrückenödeme, diese Schwellungen der ganzen Hand, mit denen man meistens nichts anfangen kann, woher die kommen klinisch. Und es gibt auch Verlaufsformen, die nicht erosive Arteritiden zeigen. Und zusätzlich dazu, dass die Schmerzen haben, ganz anders als die Rheumapatienten, haben diese Patienten auch Allgemeinsymptome. Die kommen einem vor wie Krebspatienten, die sind plötzlich müde, die kommen auch nicht in die Gänge, sie haben diese Morgensteifigkeit und sie haben zu nichts mehr Lust und sie kommen einem depressiv vor. Wir haben keinen Labortest, es gibt keine Antikörper, keine Rheumafaktoren, gar nichts. Wir haben eine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit, der Cut-off ist nicht ganz klar, ob der jetzt bei 30 oder 40 liegt, ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Die Rheumafaktor-Anti-CCP sind negativ. Und die Krankheit reagiert prompt auf Cortison, das wissen wir. Wir haben leider auch sonst nichts. Das Röntgen kann uns zeigen, ob die Patienten vielleicht eine Omadrose noch in diesen Gelenken haben. Die Sonographie kann uns Bursitiden zeigen. Vor allem die Bursa subdeltoidea ist öfters betroffen als bei Nicht-PMR-Patienten. Aber selbst bei Nicht-PMR-Patienten haben wir 22% Bilaterale in der Sonographie. MRT könnte uns eine Bursitis zwischen dem Prozessi Spinosi zeigen, wenn wir darauf schauen. Und die PET-Untersuchung bringt uns nur den Ausschluss von anderen Erkrankungen wie der Riesenzellarteritis oder der Malignome. Es gibt dazu Diagnosekriterien, beidseitige Schulterschmerzen, Steifigkeit, das ist von 1979, akuter Erkrankungsbeginn, Alter, Senkung, die Steifigkeit über eine Stunde, Depression, Gewichtsverlust oder und beidseitiger Oberarmdruckschmerz, mehr als 4 Punkte macht die PMR wahrscheinlich. Das heißt, wir führen alles das auf, was die Patienten uns eh sagen und machen dann eine Diagnose draus. Wir können sonst leider nichts untersuchen. 1982 haben wir es dann noch einmal gemacht und hat als letzten Punkt gebracht, Ausschluss aller anderen Diagnosen und die definitive Diagnose ist dann gestellt, wenn das gemacht ist. Euler ACR hat sich zusammengetan, 2012 sind die letzten Klassifikations-, also nicht Diagnose, aber Klassifikationskriterien, Einschlusskriterien, Alter und der beidseitige Schultergürtelschmerz und die Laborwerte. Aber auch da sehen Sie nichts Neues. Das gibt es mit und ohne Ultraschall und wenn man den Ultraschall dazu nimmt, dann sinkt die Sensitivität und die Spezifität dieser Kriterien. Gehen wir trotzdem davon aus, wir haben es diagnostiziert und es stimmt, dann wollen wir es auch behandeln. Die Therapieplanung ist wichtig, weil diese Leute werden 2 bis 3 Jahre Patienten sein mit einem Medikament, das ihnen nicht gut tut. Wir sollten schauen, was für Risikofaktoren haben sie für die Nebenwirkungen und fürs Rezidiv. Dazu komme ich noch. Wir sollten die Komorbiditäten im Auge haben, wie bei der rheumatoiden Arthritis auch. Wir machen ein Basislabor, nicht unbedingt um die Krankheit zu finden, sondern um die Differentialdiagnosen auszuschließen. Wir machen auch, dazu komme ich noch, ein Lungenröntgen, ein Ultraschall und eine Knochendichte. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann schicken wir die Patienten zum Rheumatologen. Wir sollten mit dem Patienten auch besprechen, und es ist schwierig vielleicht, wenn er aus einem Pensionistenwohnheim kommt, dass er alle 4 bis 8 Wochen kommen muss, später dann immer noch alle 3 Monate, damit wir ihm nicht auf Dauer schaden mit unserer Therapie. Ich habe gesagt, man sollte schauen am Anfang, ob der Patient, die Patientin ein erhöhtes Risiko für ein Rezidiv oder für Nebenwirkungen hat. wenn es eine sehr hohe Blutsenkungsgeschwindigkeit am Anfang ist, wenn die peripheren Gelenke geschwollen sind. Und wenn es eine Frau ist, dann sollten wir eine höhere Dosierung nehmen. Wenn die Wahrscheinlichkeit für Cortison-Nebenwirkungen überwiegt, wenn eine Osteoporose da ist, gastrointestinale Probleme, wenn ein Katarakt schon da ist oder Zucker oder ein hohes Alter oder wenn der Patient eine Frau ist, dann können wir wählen zwischen der hohen Dosierung auf der linken Seite mit 25 Milligramm oder 12,5 Milligramm, wenn die Nebenwirkungen wahrscheinlicher sind. Zu dieser Therapieentscheidung 25 oder 12,5 Milligramm gibt es keine wirklichen Daten. Was nicht empfohlen wird, ist über 30 Milligramm zu beginnen, weil ich damit vielleicht Krankheiten maskiere, die auf niedrigere Dosierungen nicht ansprechen würden und ich vielleicht eine andere Diagnose übersehe. Und auch nicht unter 7,5 Milligramm, weil dann leidet der Patient einfach weiter. Die einmal tägliche Gabe morgens ist empfohlen, außer der Patient hat in der Nacht ausgeprägte Symptome. Und es gibt Länder, in denen IM verabreicht wird, am Anfang alle 3 Wochen, was sehr elegant wäre. Diese initiale Dosierung von 25 oder 12,5, zwischen 25 und 12,5 Milligramm reduziere ich dann innerhalb von 4 bis 8 Wochen auf 10 Milligramm herunter. Wenn er bei 10 Milligramm schon ein Rezidiv hat oder nicht anspricht, dann sollte ich überlegen, ob meine Diagnose stimmt oder ob ich vielleicht was übersehen habe. Wenn der Patient in Remission kommt durch diese Therapie, dann ist die Empfehlung, alle 4 Wochen um 1 Milligramm zu reduzieren. 1 Milligramm Tabletten sind bei uns zum selber bezahlen. Es gibt 5 Milligramm Tabletten. Deswegen ist die Möglichkeit dann auch noch alternieren zu dosieren. Wenn ich jetzt bei um 1,25 reduziere und komme auf 8,75, dann kann ich 10 und 7,5 an alternierenden Tagen geben. Das macht man dann alle 4 Wochen, diese Reduktion bis auf 0. Therapie dauert circa 1 Jahr, wenn alles gut geht. Meistens sind die Patienten 2 bis 3 Jahre in Therapie, weil sie Rezidive erleiden. Es gibt keine Scores, es gibt einen Score zur Krankheitsaktivität, der ist relativ kompliziert und wird, soweit ich das weiß, von niemandem verwendet. Und es gibt auch keine endgültige Definition von Remission oder Rezidiv. Die meisten machen so, dass sie sagen, Beschwerdefreiheit und normale Blutsenkungsgeschwindigkeit ist eine Remission und ein Rezidiv ist keine Remission. Das Problem ist, dass diese Patienten natürlich zwischendurch Harnwegsinfekte haben, dass sie Schulterschmerzen haben und das heißt, sie sind nicht beschwerdefrei oder sie haben ein CRP, aber es hat mit der Krankheit gar nichts zu tun und das macht es manchmal schwierig. Ich mache es so, dass wenn ein Patient kommt, der beschwerdefrei ist und ein CRP hat, werde ich mir den Harn vielleicht anschauen und ihn nach 2 Wochen noch einmal kommen lassen, ob es gleichbleibend ist oder nicht. Also nicht gleich beim ersten Mal reagieren, sondern dann lieber noch einmal schauen, wenn es nicht zusammenpasst. Was macht man, wenn ein Rezidiv kommt? Wir denken über die Diagnose nach, stimmt die oder nicht. Wir erhöhen auf die letzte wirksame Cortison-Dosierung und reduzieren es dann wieder über 4 bis 8 Wochen zu der Dosis zurück, wo das Rezidiv aufgetreten ist und wenn er das gut verträgt und nichts mehr kommt, dann setzen wir die Reduktion fort. Und bei jedem Rezidiv, und das ist jetzt neu in den Leitlinien, werden wir über das Methotrexat nachdenken. Methotrexat ist auch bei uns im Krankenhaus umstritten. Die Leitlinien setzen es aber jetzt doch deutlicher in den Vordergrund. Doch immerhin 194 Patienten mussten sich 4 kontrollierte Trials teilen. Die Studien mit höherer Qualität zeigen aber einen positiven Effekt auf Remissionserhaltung, Rezidivhäufigkeit, Absetzbarkeit von Cortison. Sie konnten nicht zeigen, dass die Patienten weniger Nebenwirkungen von Cortison haben. Die Leitlinien empfehlen jetzt bei hohem Risiko von Glukokortikoiden-Nebenwirkungen bei einer hohen Krankheitsaktivität zu Beginn gleich mit Methotrexat zu beginnen oder dann beim Rezidiv oder wenn ich sehe, der Patient braucht ewig, um vom Cortison wegzukommen. Die Dosierung von Methotrexat, gibt es keine Studien dazu, 7,5 bis 10 Milligramm waren in den Studien, aber ob jetzt höher besser wäre, weiß man nicht. Und ob das jetzt subkutan, IM, per OS gegeben werden soll, weiß man nicht. Warum ärgert mich das so? Weil diese Patienten 2 bis 3 Jahre Cortison schlucken und wir nichts Besseres gefunden haben bisher. 65% der Patienten haben Nebenwirkungen. Das Risiko für Diabetes mellitus ist verdoppelt. Wirbelkörperfrakturen ein 4-faches bis 5-faches Risiko. Schenkelhalsfrakturen, Hüftfrakturen, alles das ist zusätzlich zur Gewichtszunahme, zu den Ödemen, zu dem aufgeschwollenen Backen, zu den psychischen Nebenwirkungen, die wirklich gemein sein können, da. Und wir wissen nicht, was wir sonst machen können. TNF-Alpha-Blocker, das wissen wir, die funktionieren gar nicht, machen nichts bei der Polymyalgia rheumatica. Das Azathioprin gibt es einen Versuch darüber, eine Studie, die das gemeinsam mit der Riesenzellarteritis getestet hat und vielleicht etwas Cortison weniger war am Schluss. Leflunomid gibt es Einzelfallbeschreibungen, vielleicht als Reservemedikament. Und was wir haben und was wir haben werden, ist das Tocilizumab, das Roaktemra. Das funktioniert wunderbar bei der Riesenzellarteritis. Es wird auch bei der Polymyalgia rheumatica funktionieren. Es kostet viel Geld für was, was man mit Cortison viel billiger behandeln kann. So, Pitfalls, Dinge, die daneben gehen können. Bitte denken Sie trotzdem an die Riesenzellarteritis. Es sind 20% der PMR-Patienten dann doch am Ende eine Riesenzellarteritis und 75% der Patienten, die eine Riesenzellarteritis haben, leiden an polymyalgieartigen Beschwerden. Es ist ein überlappendes Krankheitsbild. Fragen Sie nach Kopfschmerzen, nach Kauschmerzen, es ist beidseits immer. Dieses Kämmen, das Kämmen tut so weh, ja, diese Empfindlichkeit der Kopfhaut, dann natürlich das, wovor wir Angst haben, Gesichtsfeldausfälle, Sehstörungen und vielleicht Claudicatio der oberen Extremitäten. Schauen Sie sich die Temporalarterien bei jedem Patienten mit Polymyalgia rheumatica an, klopfen Sie drauf. Wenn die Patientin eine sehr, sehr hohe Blutsenkungsgeschwindigkeit hat, dann sollten Sie vorsichtig sein. Wenn Sie Blutdruckunterschiede messen bei den Patienten, beidseits Blutdruck messen oder Pulsdefizite, dann bitte den Patienten einweisen mit einer telefonischen Ankündigung. Wir nehmen den am gleichen Tag auf, wenn es geht. Und dann ist immer die Angst, dass das gar keine Polymyalgie ist, sondern dass das in Wirklichkeit Krebs ist oder was ganz anderes. Am Anfang sollten Sie die Untersuchungen machen, die ich gesagt habe. Das sind diese Labortests und ein Lungenröntgen und ein Abdomenschall. Und Sie sollten immer dann Zweifel haben, wenn natürlich am Anfang was anderes rauskommt. Wenn der Patient eine sehr hohe Senkung hat, aber sehr wenig Klinik, oder sehr viel Klinik, aber sehr wenig Senkung, dann könnte es sein, dass es eine andere Krankheit ist. Wenn er keine Remission bei 10 Milligramm hat, wenn er lange Zeit auf Cortison bleibt oder häufige Rezidive. Also denken Sie an diese Checkpoints, die ich Ihnen da eingezeichnet habe. Am Anfang nachdenken, bei 10 Milligramm nachdenken und bei jedem Rezidiv nachdenken. Da gibt es eine ganz schöne Übersicht. Die, die am Schluss PMR hatten, waren auch in Remission und die, die dann am Ende was anderes hatten, die waren nicht in Remission und die waren in Remission bei weniger Cortison als die anderen. Differentialdiagnosen sind breit, natürlich kann auf beiden Seiten auch einfach so die Schulter wehtun. Schwierig ist die Differentialdiagnose der seronegativen rheumatoiden Arthritis bei älteren Menschen. Das kann sehr ähnlich ausschauen. Auch die Chondrokalzinose, also eine andere Kristallarthropathie, kann beidseitig die Schultern betreffen, die großen Gelenke betreffen, die Hüfte, es kann auch so aussehen. Eine Endokarditis, die maskiert sich meistens unter Cortison. Dann die bösartigen Erkrankungen, das ist das, wo wir Angst haben, dass die Polymyalgia rheumatica eine Paraneoplasie ist und wir glauben, es ist ein Rheuma, aber in Wirklichkeit hat der Patient ein Bronchialkarzinom oder sonst irgendwas. Dazu gibt es große Meta-Analysen, die schauen, wie wahrscheinlich ist es und die widersprechen sich alle. In den 6 Monaten nach der Diagnosestellung einer Polymyalgia rheumatica ist die Diagnose einer malignen Erkrankung ca. 1,6-fach erhöht. Ob das deswegen ist, weil man schaut, weil es in den Leitlinien steht, oder ob das ist, weil die Krankheiten zusammengehören, ist leider nicht ganz klar. Bei Lymphomen wird es wohl so sein, bei Tumoren, die viel diese VEGF produzieren, diesen Endothelwachstumsfaktor, wird es so sein, das sind Patienten, die besonders viel von diesen Handschwellungen haben, Aber so stark ist dieser Zusammenhang oder diese Chance nicht, dass Sie das Malignom übersehen, wenn Sie diese Untersuchung am Anfang machen. Parkinson kann mal so eine Symptomatik der oberen Extremität machen. Die CK-Messung am Anfang soll uns die Statinmyalgien rausfiltern und auch die Polymyositis und die Hypo- und Hyperthyreose werden wir auch rausfinden mit der Laboruntersuchung. Neu ist, sind die Checkpoint-Inhibitor-induzierten Myalgien. Das sind diese Krebstherapien, die in den letzten Jahren immer mehr werden. Das ist schon bekannt mit der rheumatoiden Arthritis, aber noch mehr Fälle äußern sich als Polymyalgia-Rheumatika nachher. So, das war's. Ich hoffe, dass wir mehr finden werden zu dieser Krankheit irgendwann einmal. Applaus